Es ist die Zeit kurz nach dem Abi. Alle sind ein bisschen auf der Suche nach Abenteuer. Die einen, die machen Praktika, andere gehen ein paar Monate Backpacken in Südostasien. Aber ich habe Jungs getroffen, die hatten einen ganz anderen Plan.
Wir haben damals einfach als Freundesgruppe rumgerätselt, so hey, wir wollen um die Welt reisen, wir wollen zusammen um die Welt reisen, haben über Fahrrad nachgedacht, über Van nachgedacht. Und dann hat Tim tatsächlich echt so als Schnapsidee reingeworfen, so hey, ich war mal segeln und ich kenne so ein paar YouTube-Kanäle, die segeln um die Welt und man kann das als Fortbewegungsmittel nutzen und als Zuhause nutzen. Und ab dem Moment war für uns irgendwie klar, das wollen wir machen und das fasziniert uns.
Nichts kann sie aufhalten, auch nicht ihre Eltern.
Also sie wussten, dass sie es uns nicht verbieten können, dass wir es machen, also dass wir es eh machen so und dass die einzige und beste Möglichkeit, die sie haben, ist, uns zu unterstützen. Aber ich glaube, unsere Mütter haben sich auf jeden Fall krass Sorgen gemacht.
Vorerfahrungen haben sie, sagen wir mal, wenig.
Also ich war tatsächlich das erste Mal auf dem Segelboot, als unser eigenes war. Also ja, es war mein erster Segelturn, war quasi Weltumsegelung.
Ich muss sagen, ich konnte das gar nicht richtig glauben. Was für eine abgefahrene Idee, ohne wirklich Ahnung vom Segeln zu haben, einfach loszufahren, einmal um die Welt. Und ehrlich gesagt auch saugefährlich. Ich habe die Freunde damals übrigens schon für ein Video auf unserem YouTube-Kanal getroffen, falls euch die Geschichte bekannt vorkommt.
Es ist gemütlich, aber ich glaube, so, wenn man so ein bisschen länger hier ist, kann einem auch schnell mal so wirklich so die Decke auf den Kopf fallen.
Damals waren sie schon ein Jahr unterwegs. Das Video, falls ihr euch das ansehen wollt, findet ihr in den Shownotes. Losgefahren sind sie zu viert. Die größte Strecke der Weltumsegelung lag da noch vor ihnen.
So, jetzt ist es soweit. Alles verzurrt, verstaut. Jetzt geht's los. Der Start von etwas wirklich Großem.
Es hat sich ganz schön viel verändert in der Zwischenzeit. Zwei der Freunde sind nach knapp einem Jahr Reise abgesprungen. Aber die anderen beiden, die haben's durchgezogen. Die komplette Weltumsegelung. Und sie sind erst vor 3 Tagen wieder in Deutschland zu Hause bei ihren Eltern angekommen. Sie haben ihrem Bootschuss gesagt nach all dem, was sie in diesem Teil erlebt haben. Und jetzt sitzen sie neben mir auf einer Bühne bei einer Live-Aufzeichnung von diesem Podcast, um mir von dieser wilden Reise zu erzählen.
Was?
Da war einfach gerade ein Riesenhai im Wasser.
Wir haben hier eine Minute reingeleuchtet.
Leute,
das kann nicht sein.
Leute, das ist besser als Sex. Das ist wirklich besser als Sex.
Hey, ich bin Frank und ich spreche heute mit Vince und Tim, die mit Anfang 20 alles hinter sich gelassen haben. Freunde, Familie und Beziehung. Für ein Gefühl, maximale Freiheit. Ganz allein, mitten auf dem Ozean, auf dem eigenen Boot. Ein Traum, der sie auch in Lebensgefahr gebracht hat. Wie hat diese Reise die beiden verändert? Was hat sie angetrieben, immer weiterzumachen? Und was macht so ein Abenteuer mit einer Freundschaft? Das ist die Frage, ein Podcast von Funk.
Schön, dass ihr heute hier seid. Kurz nachdem wir uns getroffen haben, glaube ich,
genau,
seid ihr weitergefahren aus Marseille und dann seid ihr noch zu zweit weitergefahren.
Das muss ich sagen, wir waren ja schon da fast ein Jahr unterwegs und haben schon eine ganz schön große Reise gemacht.
Ja.
Und bei den anderen beiden war so ein bisschen die Luft raus.
Mhm. Also sie waren so ein bisschen reisemüde oder hatten nicht mehr den Drive, um nochmal sich zu committen halt für eine volle Weltumsegelung, die halt mehrere Jahre dauert.
Ja.
Und es war für uns auch eine schwierige Entscheidung, so ob wir das können, ob wir das zu zweit schaffen.
Was waren eure Überlegungen? Was waren so die Pros und Kontras eurer Liste?
Also wir waren uns beide ziemlich sicher, dass wir Bock drauf haben. Wir wollten
das große Pro. Ja,
wir wollten um die Welt segeln.
Das ist schon mal eine gute Basis. Ja.
Wir waren all in und es gab für uns eigentlich so keinen Grund, das nicht zu machen. Mhm. Und wir mussten halt überlegen, können wir das überhaupt machen? Das ist ein großes Boot, wir sind zu zweit, braucht viel Kraft, viel Anstrengung. Zu zweit ist es natürlich viel schwerer als zu viert. Allein von Nachtwachen und mal Manpower an Bord.
Ja, man muss sich vorstellen, wir segeln wochenlang durch und nachts ist immer mindestens eine Person wach und ist natürlich zu viert viel leichter als zu zweit.
Die beiden entscheiden sich, wir machen es trotzdem.
Unsere erste Atlantiküberquerung waren 22 Tage und wie 22 Tage sich wirklich anfühlen, draußen auf dem Wasser, wenn du nur den Ozean siehst und ein paar Vögel, die da rumfliegen, das fühlt sich dann schon immer krass an und jeder Tag, der dazukommt, merkt
was daran,
man...
Was daran fühlt sich krass an?
Schwierig jetzt das zu sagen, wirklich. Man ist da so alleine da draußen, man sieht keine anderen Boote, man hat wirklich nichts und da kommt auch keiner, wenn irgendwas passieren sollte. du hast irgendeine blöde Situation, irgendwas geht schief, du verletzt dich. Da kommt halt keiner. Mhm. Niemand ist schnell da, du kannst nicht abhauen, du bist da gefangen. Es ist zwar ein schönes Gefängnis, aber es ist ein Gefängnis.
Das ist so das Ding beim Segeln, du bist immer auf dich alleine gestellt. Also jedes Problem, was aufkommt, musst du auch selbst lösen. Mhm. Und es ist natürlich irgendwo auch schön, weil man natürlich viele Sachen lernt und völlig unabhängig ist und auch völlig frei dadurch ist. Man hat sein Boot und kann dahin fahren und dahin segeln, wo man will. Ja. Hat keine Grenzen, aber ja, man ist auch auf sich alleine gestellt.
Habt ihr euch manchmal einsam gefühlt?
Das gehört dazu, ja.
Definitiv, ja.
Vor allem, wenn du immer unterwegs bist, immer reist, mhm, und immer wo ankommst und immer Leute kennenlernst und denen dann aber auch schnell wieder Tschüss sagst. Wenn wir dann irgendwo nur ein paar Tage waren oder mal zwei Wochen oder so, dann lernt man vielleicht auch Freunde kennen sogar und muss man wieder Ciao sagen. Und das ist doch auf Dauer ziemlich einsam.
Und wir suchen das natürlich auch ein bisschen. Also wir mögen das da draußen auf dem Meer und keine Ahnung, dafür haben wir ganz viele coole Sachen, die wir da machen können. Wir können surfen gehen und tauchen und segeln und es gibt uns halt wahnsinnig viel. Und da ist man dann auch bereit, so ein bisschen ja, Sachen einzubüßen.
Die Erlebnisse haben sie auch in Videos festgehalten.
Es geht los.
Ist echt ein irres Gefühl gerade.
Da segeln wir dahin. Bin gespannt, was der Pazifik so in petto für uns hat.
Und das Ungewisse wartet wieder auf uns. Ist ja auch irgendwie, was ein Abenteuer ausmacht, dass eben kein Alltag sich so einpendelt.
Ist irgendwie gruselig. Wir sind mitten auf dem Meer, 500 Seemeilen von jeglichem Land entfernt. Und hier ist ein komisches Boot, was uns verfolgt.
Was? Gott, ist der Fan!
Das, was ihr da vorne seht, ist das beste Tauchgebiet auf der ganzen Welt.
Coole Sache, morgen geht's tauchen.
Wir genießen schon unser mittlerweile zweites Ankerbier. Machen wir uns heute, glaube ich, einen ganz entspannten Tag. Haben nicht mehr viel vor. Vielleicht geht's nachher noch eine Runde an den Strand, ein Lagerfeuer machen, das wäre cool.
Oh mein Gott! Der liegt unter mir, Digga!
Echt einfach ein Träumchen hier auf den Komodo Islands. Super schön.
Was haben wir für ein Scheißglück, wirklich.
Die Aufnahmen, die mir total hängen geblieben sind, die haben eigentlich immer was mit Natur zu tun. Mit dem großen, weiten Meer und den Tieren, die darin leben. Ein paar Aufnahmen habe ich mir mit den Jungs gemeinsam auf der Bühne angeschaut.
Erzähl mal, was ist, wie war das oder was habt ihr da erlebt?
Fast alles, was wir vor uns sehen, ist tiefblau. Die Kamera, die ist unter Wasser. Und dann zeigt sich immer deutlicher, dass Tim da gar nicht alleine taucht.
Das war ein ziemlich cooler Moment. Wir waren eigentlich vor Anker und sehen draußen hinterm Riff, da sind jetzt Wale. Also springen wir ins Dinghy, geben Gas.
Dinghy ist so ein kleines Beiboot.
Klettern übers Riff und also rausgekrault und runtergetaucht und auf einmal diese kleine Walschule da.
In der Mitte des Bildes schwebt fast schwerelos ein großer, dunkler Wal. Ein Buckelwal. Ich habe das Gefühl, wenn Tim jetzt die Hand ausstrecken würde, er könnte ihn fast berühren.
Das erste Mal, dass wir die Buckelwale unter Wasser gesehen haben, die sind dann da unter mir durchgeglitten.
Ich sehe, wie der Wal ganz langsam zur Oberfläche schwimmt. Dann durchbricht er die Wasserdecke und holt Luft. Er taucht wieder ab und dreht sich weg von der Kamera. Ich sehe noch eine große Flosse, die dann ganz langsam verschwindet.
Man sieht das nicht so ganz so gut, aber ich bin da gerade Vollgas am Schwimmen, um da hinterher zu kommen.
Aber das hinterher schwimmen.
Und wenn ihr jetzt denkt, hey, wie krass, mit Buckelwalen schwimmen. Was haben die Jungs da bitte für ein Glück gehabt? Aber das waren nicht die einzigen Tiere, die sie unterwegs getroffen haben. Mal begleiten sie unterwegs Delfine.
Oh, Delfine! Ja!
Ey, ich könnte heulen, so schön ist das. Das ist wirklich... Oh mein Gott.
Mal tauchen sie neben Orcas und an einem anderen Tag beobachten sie Haie neben dem Boot.
Da war einfach gerade ein Riesenhai im Wasser.
Wir haben hier eine Minute reingeleuchtet.
Ja, und dann einfach so ein fetter Hai durch den Lichtpegel geschaut.
Und du hast gerade ausgemacht und dann, ich hab da nämlich was gesehen.
Alter, was zur Hölle?
Was?
Leute, das ist besser als Sex. Das ist wirklich besser als Sex.
Ist ja schon ganz schön viel Vertrauen auch, ne? Dass da nichts passiert.
Vertrauen zum Meer haben wir halt immer mehr aufgebaut. Also zum Beispiel, ich erinnere mich früher, ich hatte extrem Angst vor so offenem Blau, also wenn man den Boden nicht mehr gesehen hat.
Ja.
Und
Und dann bist du auf so eine Segeltour gegangen.
Ja, nee, ich meine jetzt so, wenn man halt im Wasser ist und mit Taucherbrille und so. Aber umso mehr wir halt irgendwie auch so eine Beziehung zum Meer aufgebaut haben, desto mehr Vertrauen entwickelt man. Und man weiß mittlerweile, dass so ein Wal einem nichts Böses tut, sondern...
Also ihr habt da irgendwie so eine Verbundenheit zur Natur aufgebaut.
Tiere strahlen dann eher so eine Ruhe aus, die man aufnimmt. Also man ist dann eher ein bisschen so, man sieht die Tiere und sobald man sie sieht im Wasser, dann schwingt diese Gelassenheit von diesen großen Tieren, die sich auch ganz langsam bewegen, schwingt so ein bisschen auf einen über.
Selbst wenn man davor aufgeregt ist, sobald man dann im Wasser ist und den Kopf unter Wasser steckt, ist es dann irgendwie so Ruhe.
Das heißt, ihr habt nach und nach euch irgendwie so mit der Natur angefreundet.
Das immer mehr kennengelernt und dann kann man es auch ein bisschen besser einschätzen.
Wo würdet ihr sagen, waren so die Herausforderungen im Alltag für euch?
Eine Herausforderung, die wir immer wieder hatten, war, sich einzustellen auf neue Begebenheiten, weil beim Segeln passieren einfach Sachen, die man nicht erwarten kann und die man nicht vorhersagen kann. Also Sachen gehen kaputt oder...
Was ist kaputt gegangen?
Alles, wirklich alles. Wir haben wahrscheinlich wirklich jeden alles mal angefasst
an dem Boot. Was war das Schlimmste, was kaputt gegangen ist?
Der Motor.
Der Motor ist einmal ziemlicher Totalschaden. Da hat uns der verlassen. Und an einem Ort, wo es auch wirklich nicht, also wo es ungünstig war.
Wo war das?
Kurze Frage, Djibouti, wie viele Leute kennen dieses Land? Handheben? Okay, aber sehr wenige. Wir kennen es davor auch nicht. Ist so ein ganz kleines Land
in der Nähe
Osten von Afrika.
Ja. Und da ist nicht viel. Da ist es fast unmöglich, einen geeigneten Mechaniker zu finden, der auch an dem Motor arbeiten kann. Und dann, selbst wenn, vertraust du dem und gibst du dem eigentlich dein Herzstück vom Boot. Die Ersatzteile, keine Chance. Mhm. Irgendwie auch was nach Deutschland schicken zum Reparatur, fast unmöglich. Zoll, boah.
Wir haben alle Möglichkeiten durchgegangen. Am Ende ist es darauf hinausgelaufen, dass Tim war zu dem Zeitpunkt schon so ein bisschen fit, weil es war nicht das erste Mal, dass der Motor kaputt war, aber das schlimmste Mal. Und letztendlich ist dann Tim nach Hamburg geflogen, hat sich dort von einem Mechaniker zeigen lassen, wie das geht, hat Spezialwerkzeug und Ersatzteile mitgenommen und ist dann zurückgekommen und hat dann tatsächlich den ganzen Motor auseinandergebaut, was verrückt war. Und wir waren halt an diesem Ort und wir wussten, wenn der jetzt nicht angeht, sind wir fucked.
Das war,
und
war,
er ging auch erstmal nicht an. Ja.
Ich habe selten so geschwitzt, ja.
Aber am Schluss hat alles geklappt.
Ja, nach ein paar Tagen und mehreren Flüchen hat es geklappt, ja.
Das ist so ein bisschen auch ein Learning, was wir bekommen haben durch die Reise, dieses in der Situation anzunehmen, auch wenn sie vom einen Moment auf den anderen alles verändert und auch die nächsten Monate auf einmal verändert.
Sorry Leute, ich muss mich kurz dazwischen schalten. Eine ganz kurze Bitte von mir. Wir wollen in Zukunft am Ende jeder Folge ein bisschen mehr von euch hören. Deswegen richten wir so eine Art Mailbox ein, in der ihr Gedanken zu einer der letzten Folgen dalassen könnt. Gern auch Fragen oder einfach das, was euch gerade beschäftigt. Oder damit, was ihr durch die Folgen gelernt habt. Schickt mir dafür einfach eine Sprachnachricht an die 0174-274-5065. Zu den Herausforderungen für die beiden Jungs gab es auch noch einige Fragen aus dem Publikum.
Habt ihr mal auch den Gedanken gehabt, so, was mache ich hier eigentlich während der Zeit?
Lustig, weil ja, genau. Das gibt es oft. Aber eher so mit dem Zusatz, was machen wir hier für einen Scheiß? Also, das gehört auch dazu, ja.
In welchen Situationen?
Boah, Pazifik, da hatten wir einmal so 3 Tage Sturm, da dachte ich mir echt so, Alter, was machen wir hier für einen Scheiß? So in dem Sinne, wenn man halt 2 Tage schon fast nicht geschlafen hat.
Zweifelt man schon kurz dran, ja.
Aber auch oft im positiven Sinne tatsächlich, also auch oft so, Alter, was machen wir hier für einen geilen Scheiß? So drum, in beide Richtungen.
Wenn ihr dann so mitten auf dem Atlantik irgendwo seid, da seid ihr doch irgendwie ziemlich weit weg, habt ihr euch da irgendwie Notfallpläne gemacht oder... Wie sah das aus? Wie muss man sich das vorstellen? Ihr seid ja dann einfach so 22 Tage am Stück oder 40 Tage am Stück ja auch irgendwie dann gesegelt und da war ja weit und breit nichts.
Es gibt schon Sachen, die man machen kann, natürlich. Wir haben ein Satellitentelefon an Bord, wir haben Epir-Boje, das ist so ein Seenotrettungssignalgeber.
Da fällt mir auch noch eine Anekdote ein aus Marseille, als ich euch das erste Mal getroffen habe. Da habt ihr erzählt, dass ihr an Schweinefüßen nähen geübt habt, falls ihr euch mal gegenseitig verarzten musst.
Ja, genau, das war auch nötig. Also ja? wir haben uns selbst genäht, ja.
Oh.
Und allgemein medizinisches Equipment haben wir ganz viel an Bord, also auch
so Breitbandantibiotika und alles Mögliche, was man halt so bräuchte, wenn wirklich wer krank wird oder sich verletzt.
Mich würde interessieren, wie es euren Familien damit gegangen ist, also den Mamas und Papas. Ich kann mir vorstellen, dass das schon krass ist, wenn, ihr habt das ja auch angekündigt und gesagt, wir sind jetzt mehrere Jahre weg und jetzt habt ihr sie dann wieder gesehen. Das muss ja auch ein total krasser Moment gewesen sein.
Da gab es eine WhatsApp-Gruppe von den beiden Müttern und da wurde dann um 1:30 Uhr nachts irgendwas rumgeschrieben mit, ich habe eine Position, die sind noch da. Das ist viele, was wir gar nicht mitbekommen haben, aber die sind sehr froh, dass wir zurück sind und heile sind.
Die hatten aber auch schon Vertrauen in uns und haben uns auch immer unterstützt und wir waren auch beide so Charaktere, also sie wussten, dass sie es uns nicht verbieten können, dass wir es machen, also dass wir es eh machen so und dass die einzige und beste Möglichkeit, die sie haben, ist, uns zu unterstützen. Aber ich glaube, unsere Mütter haben sich auf jeden Fall krass Sorgen gemacht. Mein Dad war immer so, er macht sich mehr Sorgen, wenn ich Auto fahre, weil das statistisch viel wahrscheinlicher ist, dass man da stirbt, als beim Segeln.
Sehr rationaler Gedanke.
Aber es ist tatsächlich so. Drum war der immer ein bisschen entspannter.
Eine Sache, die beim Segeln essentiell ist und die man auch nicht kontrollieren kann, ist das Wetter. Und in einer Nacht bekommen die Jungs das ganz besonders zu spüren. Eine Nacht, in der ich wahrscheinlich Todesangst gehabt hätte.
Was passiert? Alter, ich habe gerade gedacht, wir wurden vom Blitz getroffen.
Also ich zitter so dermaßen.
Rot gesehen,
Alter.
Ich habe nur rot gesehen, es hat auf einmal gescheppert wie Sau. Es wurde gefühlt auch heiß.
Naja, man hat es richtig gespürt. Man hat auch so ein bisschen das Knistern gespürt.
Es ist komplett dunkel. Das Boot von den beiden fährt gerade irgendwo an der Küste von Südamerika entlang. Man sieht Vince nur ganz leicht durch das Licht der Taschenlampe, die Tim in der Hand hält. Er sitzt hinterm Steuerrad und wirkt ziemlich angespannt.
Also es war wirklich dermaßen nah. Wenn ich die Augen zumache, sehe ich immer noch den Schatten da. Scheiße, Alter. Das ist wirklich direkt hier.
Wir kommen hier nicht richtig weg.
Am Horizont wird es auf einmal ganz leicht hell. Ein Blitz, der noch hinter einer Wolke versteckt ist. Es grummelt im Hintergrund. Dann wird es wieder dunkel.
Es blitzt wirklich da im... Da ist alles voll.
Tim deutet mit dem Finger raus aufs Meer, ins schwarze Nichts. Und dann passiert es plötzlich.
Was ist hier los?
Direkt neben Tim und Vince schlägt ein riesiger Blitz ein.
Ich fand das schon sehr eindrucksvoll. Weil ich neulich auch eine Folge aufgenommen habe mit einer jungen Frau, die wurde vom Blitz getroffen. Und es ist nicht ungefährlich, was da passieren kann. Und so wie ich das gesehen habe, wart ihr irgendwie mitten auf dem Wasser.
Ja.
Erzähl mal, was war das für eine Situation?
Also es war nicht nur diese eine Nacht, das war die schlimmste Nacht. Und es war quasi jeden Tag, es ist super heiß, die Luft saugt das ganze Wasser auf. Und abends, sobald die Sonne untergeht, ziehen sich riesige Cumuluswolken zusammen und nachts knallt es dann und die ganze Nacht. Und es löst sich quasi jede Nacht, also 5 Nächte oder sowas, bis wir dann irgendwo in Nicaragua oder sowas oben waren, wo es ein bisschen trockener wird. Und das war Todesangst, die wir da echt empfunden haben und das hatten wir selten. Oder es ist das einzige Mal, wo ich wirklich Angst um mein Leben hatte.
Das war so ein bisschen so ein Psychospiel, weil tagsüber wussten wir schon, oh, jetzt kommt es wieder, es baut sich wieder auf, die Wolken sammeln sich schon. Und am Abend saßen wir dann am Cockpit und es wieder so eine Nacht. Es geht jetzt wieder genau das Gleiche nochmal.
Du wartest nur aufs erste Licht, weil dieser Sonnenaufgang wirklich die Erlösung dann tatsächlich ist, weil dann löst sich alles auf.
Und das 5 Nächte hintereinander.
Ja, genau.
Wie kann ich mir das vorstellen? Was war das für eine Stimmung bei euch beiden da an Bord?
Sehr angespannt und ungewiss. Wir wussten halt nicht, was passiert. Ich meine, wir sind das einzige Boot da auf dem Wasser, 20 Meter Mast. Und was man so sonst gelernt hat, ist ja immer, keine Ahnung, der Blitz schlägt am höchsten Punkt ein.
Mhm. Man sitzt da auf einem Metall, ein Aluboot. Irgendwie fühlt sich nicht so gut an.
Aber man kann halt auch nichts machen. Also wir konnten jetzt nicht reingehen oder sowas, sondern wir mussten ja trotzdem irgendwie das Boot da rausmanövrieren und haben halt versucht, einfach wegzukommen von den Gewittern.
Reden wir mal über Angst. Also ich habe das Gefühl, da gibt es relativ viele Situationen, die bei dem einen oder der anderen Person Angst auslösen könnten, weil jeder hat unterschiedliche Ängste. Ne? Wie habt ihr sozusagen euch versucht, so gegenseitig zu unterstützen?
Das ist eine gute Frage.
Ich glaube erstmal, wir sind beide generell nicht so ängstliche Menschen. Also wir haben nicht in so vielen Situationen Angst. Und auch wenn wir irgendwie in Schwerwetter waren oder so, dann war das selten Angst. Und das wäre auch irgendwie fehl am Platz, genau, weil dann funktioniert man nicht mehr.
Das sagst du so leicht, ne? Aber
nee, aber es ist eher so eine, eher so, bei uns tritt dann eher so eine Nüchternheit ein, dass man so ein bisschen mehr Fokus kriegt und ja.
Wenn du eine Angststarre, nenn ich es mal, hättest, würde die Situation nur schlimmer machen. Eigentlich musst du ja da irgendwie schauen, dass du rauskommst.
Aber das macht der Körper ja von selbst. Ne? Das kann man ja manchmal nicht so kontrollieren, wenn da so ein Blitz einschlägt irgendwo in der Nähe.
Vielleicht können wir das, ich weiß es nicht. Aber es war oft so, auch wenn wir viel Wind hatten und dann ist eine Schot gerissen, auf einmal flattern die Segel und dann ist so ein Klack und du weißt, du musst jetzt reagieren, du musst jetzt machen, sonst wird es nur schlimmer.
Allgemein würde ich aber sagen, dass wir immer sehr aufmerksam sind, wie es dem anderen geht und auch ja, also immer so ein bisschen ein Auge auf den anderen haben, weil es super wichtig ist.
Ich finde die Freundschaft von den beiden irgendwie faszinierend. Sie reden da immer mit so einer Selbstverständlichkeit drüber. Aber es ist ja schon eine Challenge für Freunde, so lange auf engstem Raum zusammenzuleben und fast jede Minute miteinander zu verbringen.
Wenn wir uns streiten oder uns nicht verstanden haben, dann gibt es natürlich keine Ausweichpersonen, sondern dann müssen wir miteinander klarkommen, müssen wir kommunizieren, müssen wir das ausdiskutieren, keine Ahnung was.
Wie habt ihr das gemacht? Gab es auch mal Zeiten, wo ihr so euch komplett aus dem Weg gegangen seid?
Ja, genau. Ja. Muss auch sein. Ja? Also wir zum Beispiel, also Sri Lanka fällt mir jetzt ein, haben wir gesagt, es war dann Silvester und Weihnachten, aber wir haben gesagt, hey, jeder sucht sich jetzt ein eigenes Hostel und wir machen jetzt 2 Wochen. Jeder geht auf seine eigene kleine Mini-Reise und danach sind wir wieder auf dem Boot gewesen und das war wieder eine bessere Stimmung und hat sich wieder neu eingependelt. Aber es war auch mal wichtig, einfach, wenn man so lange aufeinander sitzt, mal seine eigenen kleinen Wege zu gehen. Dann
das war auch eine gute Lösung irgendwie des Problems, dass wir halt dann auch sagen konnten, okay, wir nehmen uns jetzt mal Zeit für uns selbst und wir müssen jetzt nicht alles zusammen machen.
Aber also würdet ihr sagen, ihr seid beide so Typen, die gut Probleme ansprechen können und die gut so offen mit ihren Gefühlen sind, dass es gar nicht erst so eskaliert?
Vielleicht,
oder?
Vielleicht nicht in der ersten Sekunde. Vielleicht, okay. Ja. Vielleicht nicht sofort alles raus. Posaunen, weil wir vielleicht auch eher die stilleren Typen sind. Also wir müssen nicht immer quatschen, aber wir können auf jeden Fall dann das Problem auch ansprechen.
Wenn es drauf ankommt, funktionieren wir als Team, egal was ist.
Mhm. Wie hat sich eure Freundschaft in der Zeit verändert?
Wir waren tatsächlich, auch als Tom und Michi abgesprungen sind und wir zu zweit waren, waren wir eigentlich nicht die dicksten Freunde aus der Crew, sondern wir waren eigentlich...
Wir waren die am wenigsten miteinander genau zu tun hatten davor, so, ja.
Aber wir waren die mit dem gleichen Traum. Und das hat sich eigentlich über diese Zeit, über die Jahre immer weiter zusammengeschweißt. Und also wir können uns halt wirklich vertrauen.
Blind vertrauen, wollte ich gerade sagen. Ja.
Und das wissen wir auch beide voneinander. Das sagen wir uns auch, weil in manchen Situationen ist es, muss man es sagen und muss man, hey, das machen wir jetzt zusammen, wir ziehen es durch. Mhm.
Ihr habt das ja auch. Alle diese schönen Momente und natürlich auch die Blitzschläge, aber auch die schönen Momente habt ihr zu zweit geteilt. Ne? Was würdet ihr sagen, was sind denn so eure schönsten Freundschaftserinnerungen aus der Zeit?
Boah, ich erinnere mich da an eine Situation auf jeden Fall. Das war auf der gleichen Überquerung, wo das auch passiert ist. Ich glaube, ein bisschen später. Und da hatten wir gerade eine riesige Welle, aber so eine ganz langsame oder so eine ganz große Welle. Also ja, war irgendwie ein super magischer Moment. Es war irgendwie abends, wir waren schon 20 Tage auf See. Es war diese große, große Überfahrt von 40 Tagen. Und wir haben einfach so 2 Stunden, glaube ich, im Cockpit gesessen, haben abends so ein bisschen gequatscht und haben auch so ein bisschen, also ich habe zu diesem Zeitpunkt so komplett im Moment sein können und das genießen können und auch schätzen können, wo wir gerade sind und was wir gerade machen und was für ein krasses Privileg das ist, dass wir diese Chance bekommen haben und sie auch genutzt haben. Solche Momente sind krass und ich glaube, all diese Begegnungen mit Tieren und Wildnis, die wir halt zusammen geteilt haben und die nur wir zwei auch so kennen, sind krass besonders.
Ja. Nice, Mann.
Ich frage mich, was braucht eine Freundschaft, um das durchzuhalten?
Also ich glaube, bei uns eine gemeinsame Vision, gemeinsamen Traum. Weil das hat uns auch immer durch schwierige Phasen, glaube ich, gebracht, dass wir immer beide für das Gleiche gebrannt haben. Ja.
Jetzt habt ihr da offensichtlich eine total schöne und enge Freundschaft. Ihr habt damals erzählt, ihr habt zum Teil Beziehungen zurückgelassen. Wie ist das mit Liebe an Bord gewesen? So, habt ihr Leute kennengelernt und euch vielleicht auch mal verknallt und das Gefühl gehabt, so, oh Mann, das ist jetzt irgendwie total kacke, dass wir jetzt weiterfahren müssen?
Das ist klar, wenn man wen kennenlernt, dann ist es auf Zeit. Man haut ab und...
Und gab's das?
Wenn's...
Also ich habe mich einmal richtig verschossen. Das war in Mexiko und da waren wir auch eine längere Zeit. Darum war das auch so eine Art Beziehung, so 3 Monate. Und es war auf jeden Fall kein leichter Abschied, aber ich habe es auch immer so gesehen, wenn ich nie weggegangen wäre, dann hätte ich sie ja nie kennengelernt. Oder mit all den Freundschaften, mit all den Leuten, die man kennengelernt hat, war immer auch so der Gedanke, dankbar dafür zu sein, dass man die Leute überhaupt kennengelernt hat, weil sonst wäre es ja nicht passiert. Mhm. Und es war auch, also es gab nie die Situation, dass einer von uns irgendwie gesagt hat, ich will jetzt hierbleiben, weil ich mich so krass verknallt habe oder so. Also wir waren schon immer so das Wichtige und die Nummer 1 war immer dieser Traum, um die Welt zu segeln und weiterzukommen. Mhm.
Wie waren denn dann so die letzten Tage auf eurem Boot? Erzählt mal, jetzt ist es noch gar nicht so lange her, dass ihr euch von dem Boot verabschiedet habt.
Wir sind vor 3 Tagen final vom Boot runter. Waren es 3 Tage oder 4?
Nee, so 3 Tage, ja. Vor drei Tagen.
Wirklich kurz zum Erst.
End of an era.
Tim steht im Innenraum vom Boot. Es sieht ziemlich trostlos aus. Und es fühlt sich irgendwie auch traurig an. Die weiße Ledercouch, der braune Esstisch, die Küchenzeile. Mehr ist da nicht mehr. Die beiden haben Klamotten in der Hand und einen großen Rucksack umgeschnallt. Langsam gehen sie die paar Stufen zum Deck raus. Tim macht die Tür vom Boot zu und verriegelt die Tür zur Kabine mit einem Vorhängeschloss. Vince winkt dem Boot noch einmal zu. Er sieht ganz schön mitgenommen aus. Dann steigen die beiden in ein Auto.
Also, na, ihr sagt ja selbst, das Ende einer Ära. Wie war das, sich von diesem Ort zu verabschieden?
Es war ja nicht plötzlich. Wir hatten ganz viel Zeit, uns darauf vorzubereiten. Und diese Ankunft war so ein richtiger Prozess.
Trotzdem, also was ich schon irgendwie bewegend fand, war halt, sich von diesem Boot zu verabschieden, weil so ein Boot hat auch eine Seele und man hat wahnsinnig viel durchgemacht. Es ist unser Zuhause, unser Fortbewegungsmittel und unsere Lifeline auch irgendwo. Drum war das auf jeden Fall krass, aber mit diesem Leben haben wir, glaube ich, schon viel länger so nach und nach abgeschlossen, mit diesem Lebensabschnitt.
Kam kurz ein Zweifel, weiterzufahren?
Nein. Wir sind auf jeden Fall bereit, jetzt auch das Segelleben zumindest für eine Zeit lang hinter uns zu lassen, weil eben diese Kontinuität in Freundschaft und Beziehungen fehlt. Also es ist, wir freuen uns gleich beide drauf, einfach Leute kennenzulernen und nicht wieder Tschüss sagen zu müssen. Das ist ganz wichtig. Ja. Das hatten wir jetzt 5 Jahre nicht.
Und wir haben das auch nie als Open-End-Tour geplant. Also es war immer Start zu Finish. Also es war immer geplant als Weltumsegelung und ein klares Ende. Und das war das klare Ende. Das war der gleiche Hafen, wo du uns damals besucht hast, wo wir losgefahren sind. Drum, ja, wir sind froh und wir freuen uns auf den neuen Abschnitt. Wir haben voll Bock aufs Leben und auf alles, was kommt.
Wenn man so eine Reise gemacht hat, ihr sagt, ihr hattet beide diesen Traum. Und wenn man den Traum sich mit Anfang 20 erfüllt hat, was kann da noch kommen?
A lot.
Das Leben.
Also ihr habt nicht das Gefühl, ihr habt jetzt eigentlich schon abgehakt, was ihr eigentlich am allerliebsten machen wolltet in eurem Leben?
Nee, auf keinen Fall. Das kann auf was aufbauen, muss aber auch gar nicht. Es ist so ein bisschen, wir haben gesagt, es ist ein bisschen jetzt der Start auch. Wir starten jetzt auch so ein bisschen ins eigene Leben.
Und ja, besonders dieses jetzt auch so alleine in eine Stadt zu ziehen zum Beispiel, ist für uns übel aufregend, weil wir sind quasi von zu Hause aufs Boot gezogen, das war unser Ausziehen und so die meisten Leute oder unsere meisten Schulkollegen sind halt in eine neue Stadt gezogen und ja, das steht uns jetzt so bevor und das ist auch voll aufregend.
Hattet ihr zwischendurch immer mal Angst, auch den Anschluss verpasst zu haben?
Man hatte schon so den Gedanken, man könnte was verpassen, aber dadurch, dass wir auch so viel selber erlebt haben und unsere eigenen Erfahrungen gemacht haben und Dinge erlebt haben, die eigentlich kein anderer erlebt hat, war der Gedanke ganz klein. Also eher war es so, dass wir uns sicher sind, dass wir etwas gemacht haben, was sehr, sehr cool ist.
Ich dachte mir auch immer so, alles, was jetzt daheim ist, wartet so ein bisschen. Mhm. Aber das, was wir gerade machen, diese Möglichkeit haben wir gerade und darum sollten wir sie nutzen. Mhm. Und deshalb hatte ich nie so richtig FOMO vor dem, was jetzt zu Hause passiert, sondern ich hätte, glaube ich, FOMO gehabt, wenn ich abgebrochen hätte und dann gedacht hätte, ah, hätten wir nur weitergemacht.
Ja, wahrscheinlich habt ihr mitbekommen, die Leben in der Heimat, die haben sich weiterentwickelt, ne, von den beiden vielleicht auch, die ausgestiegen sind. Ihr habt mitbekommen, so ne, Menschen führen Beziehungen, ziehen in Städte, fangen ihr Studium an, haben irgendwie so
klar, ihr eigenes Leben. Die Freundschaften zu Hause, in denen man früher drin war, die haben sich weiterentwickelt, die sind gewachsen und da steckt man nicht mehr drin. Mhm. Aber ich denke trotzdem, dass wir uns auch eigene Sachen wieder aufbauen können und eigene Freundschaftskreise aufbauen können, die, das war ja das, was ich gesagt habe, auf was wir uns freuen, diesen eigenen Freundeskreis zu haben.
Abschließende Frage, wie hat euch die Reise geprägt? Menschlich.
Das jetzt so in einem Satz?
Ich glaube, wir sind ziemlich weltoffen geworden. Wir haben viele verschiedene Leute aus verschiedenen Lebensstandards kennengelernt und wissen, wie es ist, wenn man mit wirklich wenig leben kann, auch mit nur Datteln und Reis und
trotzdem happy sein kann.
Trotzdem happy sein kann, trotzdem gastfreundlich sein kann. Und mir ist so ein bisschen aufgefallen, so die Probleme, die die Leute hier ansprechen, sind eigentlich gar nicht so groß. Meistens First World Problems und leicht zu lösen oder wollte man sich nicht so einen großen Kopf drüber machen. Und das kann man, glaube ich, ein bisschen mitnehmen.
Ich glaube, nochmal zu dem, was du gerade gesagt hast, quasi, was kann jetzt noch kommen? Eher das Gegenteil. So, wir haben jetzt gesehen, was geht eigentlich. Und wir haben 38 Länder bereist, hauptsächlich die Küsten. Also wir haben einen einstelligen Prozentteil der Welt wahrscheinlich so gesehen. Drum, da geht noch ganz schön viel. Und das ist jetzt nur so aufs Reisen bezogen. Aber es gibt noch so viele spannende Sachen, die man noch so machen kann und sehen kann. Und von dem her hat einem das eigentlich nur so gezeigt, wie aufregend und spannend das Leben sein kann, wenn man sich nur drauf einlässt und ein bisschen was wagt.
Was für ein Abenteuer. Ich weiß ehrlich nicht, ob ich mich nach dem Abi sowas getraut hätte. Und es freut mich total, wie viele schöne und prägende Erfahrungen die Jungs in dieser Zeit gemacht haben. Vielleicht muss es nicht unbedingt eine 5 Jahre dauernde Weltumsegelung sein. Aber ich glaube, dass uns kleine und große Abenteuer das Verlassen unserer Komfortzone immer irgendwie weiterbringen, wenn wir unsere Grenzen austesten und mutig sind. Dabei können wir Neues lernen und Herausforderungen meistern, die wir uns vielleicht vorher gar nicht zugetraut hätten. Und dass sich das lohnt, hat mir das Gespräch mit den beiden wieder gezeigt. Am Ende dieser Folge habe ich noch eine große Bitte an euch. Abonniert diesen Kanal und bewertet uns. Und teilt doch auch gerne die Folge mit der Person, mit der ihr euch vorstellen könnt, um die Welt zu segeln. Ahoi und bis zur nächsten Folge. Die Frage ist ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Ich bin Frank Seibert. Autorinnen dieser Folge Luisa Gruber und Amelie Hörger. Redaktion Theresa Fries und Patrick Abele. Produktion Christoph Tampe. Das Sounddesign kommt von Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick und die Grafik von Antonia Dengler und Bianca Taube.
Hi, hier ist Frank von Die Frage. Ich bin leider gerade auf einem Segelturn, aber lass mir doch gern deine Gedanken zu einer unserer Folgen da.
Hi, ich habe gerade die Folge F+ und Situationships gehört und während dieser ganzen Folge habe ich bemerkt, dass ich in der Rolle des Mannes schon war. Ich hatte eine Freundschaft plus, ich habe ganz klar von Anfang an kommuniziert, dass es keine Gefühle von meiner Seite aus gibt. Und dann habe ich von dem Mann gehört, dass er sich halt doch im Nachhinein viel mehr erhofft hatte. Und ich finde, die Anna hätte in dem Moment einfach auch mal Verantwortung für sich selber übernehmen sollen. Ich finde, der Mann hat in dieser Position die ganze Zeit kommuniziert, wie es war, wie es für ihn war, was er empfindet oder eben auch nicht empfindet. Und was uns vor allen Dingen auch noch an der Folge sehr gestört hat, ist die Tatsache, dass dadurch, dass die Frau wieder die Bittstellerrolle hatte und der Mann quasi die Rolle eingenommen hat, von dem, der verarscht hat, reproduziert wieder mal dieses Stereotyp,
ach, die Frau wieder mit ihren Gefühlen und der unbarmherzige, unemotionale Mann. Ich hätte es besser gefunden, wenn so eine Geschichte mal umgekehrt erzählt worden wäre. Weil ich persönlich kenne es nämlich meistens umgekehrt. Trotzdem ist sehr spannende und interessante Folge und vielen Dank dafür. Es hat mich sehr unterhalten und hat uns sehr zum Diskutieren angeregt. Dankeschön.
Die Funk Podcast-Empfehlung.
Ich bin Henke, das ist Henkes Corner und ich bin der Meinung, dass die ehrlichsten Gespräche immer in Campingstühlen stattfinden. Meine Gäste kommen aus unterschiedlichsten Bereichen der Online-Welt und Popkultur. Also schaut und hört gerne rein jede Woche auf YouTube, in der Mediathek und überall, wo es Podcasts gibt. Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus der Henkes Corner. Ficken, 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 ficken. Mit dabei meine werten Kompagnons, Freunde, langjährige Freunde.
Bikini starken Hurensöhne.
Ey, aber das sind geile Leute.
Trimax, einen Papa Platte, einen Monte, einen unsympathischen.
Oder ein großes Beispiel, den ich in der vorletzten Folge dabei hatte, ein Tanzverbot.
Doppelpies.
Woran ich mich noch erinnere, ist dieses Sextoy, was du da immer so hattest.
Boah, Silvana, ja.
Das ist Berlin.
Wollte auf keinen Fall in Berlin bleiben.
Nee, das will auch keiner, der ein bisschen bei Verstand ist.
Von mir aus sagt doch, wir machen Marzahn platt.
Ich bin natürlich safe dabei.
Wählt mich zum Bürgermeister nächstes Jahr.
Alter, du bist scheiße alt. Du bist ja 1900 geworden. Digga, du hast diese 19, Digga, das ist krass.
Bruder, fast jeder von uns hat 19 davor.
Für mich, jeder, der diese 19, das ist ein Ritter für mich.
Vielen Dank an Funk für die Einladung.